Ich habe mich nicht alleine auf die Bühne getraut, deswegen habe ich mir meine Verstärkung mitgebracht. Meine Tochter Laura. Und die habe ich extra mitgebracht für die Predigt. Und die ist auch nur extra deswegen mitgekommen. Heute Morgen war sie nicht so wirklich motiviert. Und trotzdem hat sie das Opfer gebracht. Sie opfert einen Tag ihrer Kindheit für euch. Und du kannst die Worte, die ich sage, vergessen. Obwohl ich mir sicher bin, dass du sie nicht so schnell vergessen wirst. Aber vergiss dieses Bild nicht. Vergiss dieses Bild nicht an diesem heutigen Tag. Gott erfüllt Träume. Davon bin ich absolut überzeugt. In den letzten Monaten habe ich ein paar beeindruckende Dinge erlebt. Es fing letztendlich im Anfang des Jahres mit einer Gebets- und Fastenzeit an, mündete in einer Jugendveranstaltung, einem ganzen Wochenende, wo wir Gott intensiv erlebt haben, ging dann weiter, dass ich zum 1. August einen Minijob als Jugendpastor bekommen habe. Und ab November darf ich einen Halbtagsjob als Pastor machen. Sorry, das ist vielleicht für euch nichts Normales und nichts Besonderes, aber ich war schon mal im pastoralen Dienst und ich habe letztes Jahr gedacht, dass dieser Zug für mich abgefahren ist. Und Gott hat Dinge wiederhergestellt. Und dieser Tag hier ist ein besonderer Tag, weil Gott etwas vorhat mit euch. Und dass ich heute hier stehe, hat eine 12 Jahre lange Geschichte. Ich habe immer schon davon geträumt, ein Sprecher auf einer Frauentagung zu sein. Warum wollte ich das? Ich liebe Herausforderungen. Ich liebe verrückte Sachen. Und ich hatte so zwei Gefühle in mir. Zittern und Beine schlottern. Und auf der anderen Seite bin ich total begeistert, weil ich weiß, was Gott vorhat heute. Denn ich glaube, der wahre Grund ist, dass Gott mir eine Botschaft für euch gegeben hat. Ich wusste immer, wenn dieser Tag kommt, wenn das wirklich so kommt, ist es eine Botschaft. Eine Botschaft, dass ich etwas von dem Vaterherz Gottes weitergeben soll. Und wenn die Herrlichkeit Gottes heute in dein Herz berührt, dann liegt es einfach daran, dass Gott diesen Tag schon lange geplant hat. Er möchte dir nämlich sein väterliches Wesen zeigen. Er möchte dir zeigen, wie Männlichkeit aus der Perspektive des Himmels gesehen wird. Und möchte dich in seiner Liebe verwurzeln und verankern. In Epheser 3, Vers 17 betet Paulus darum in der Gemeinde, dass die Gläubigen in der Liebe Christi fest verwurzelt und verankert sein sollen. Und darum geht es heute, sich tiefer in die Liebe Christi zu verankern. Für die einen oder anderen wird es die erste Begegnung mit dem Vaterherz Gottes sein. Für die anderen wird es eine Erneuerung sein. Und für die, die fest und sicher drin sind, wird es eine Ermutigung sein, diese Liebe weiterfließen zu lassen. Sei geküsst von der Liebe Gottes, sei geküsst von der Herrlichkeit Gottes. Gott wird dir heute begegnen. Liebt Gott mich wirklich? Also ganz ehrlich, so eine blöde Frage. Was für eine blöde Frage. Als ich das so im Nachhinein dann gelesen habe, da habe ich gesagt, was hast du dir denn nur für ein blödes Thema ausgesucht? Also wenn du Christen nachts wecken würdest, ich würde es dir nicht empfehlen, aber wenn du sie nachts weckst, mitten aus dem Schlaf reißt und sie fragst, glaubst du, dass Gott dich lieb hat, dann wirst du ein ziemlich böses Ja hören, aber du wirst ein Ja hören. Vielleicht wird da einer richtig knatschig sein und stinkig sein und sagen, mal hast du sie nicht alle? So eine dämliche Frage mir zu stellen, um meine Nachtruhe zu stören. Also ich kann dir empfehlen, wegen einfachen dämlichen Fragen störe nie die Nachtruhe von Christen. Die können da sehr, sehr unchristlich wirken. Aber jeder, der sich mit dem Christentum ein bisschen auskennt und in der Szene so unterwegs ist, der weiß eigentlich, das ist eine ganz zentrale Botschaft. Das kriegst du fast wöchentlich, sonntäglich um die Ohren gehauen. Piep, 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 Gott hat uns alle lieb. Ein frommes Lächeln, ein tief andächtiges Halleluja und alle fühlen sich gut. Und ja, es stimmt sogar. Auch wenn manches sehr fromm und ein bisschen schräg rüberkommt, es stimmt. Die zentrale Botschaft des Evangeliums, die wichtigste Nachricht, die du je in deinem Leben hören könntest, ist die Tatsache, dass Gott dich liebt. Es gibt keine bessere Botschaft, keine bessere Aussage, die über dein Leben stehen könnte, als dass Gott dich liebt. Gott bejaht dich von Grund auf. Deine Persönlichkeit, dein Wesen, er sagt Ja zu dir. Das ist die genialste Botschaft des Evangeliums. Doch glauben wir diese Aussage wirklich? Wie stark bist du wirklich von dieser Wahrheit überzeugt? Spiegelt dein Leben diese Wahrheit wider? Kannst du mal den Spiegel holen, Schatz? Wie sichtbar ist die Liebe Gottes in deinem Leben? Ich habe einen Spiegel mitgebracht, der ist nicht besonders schön, aber es geht ja auch um den Inhalt, den ihr seht. Der ist ja viel wichtiger als das Gebilde hier. Und ich mache den Spiegeltest gerne, weil der nämlich ein ganz wichtiges Indiz dafür ist, was ich wirklich von mir denke. So schön und attraktiv, wie ihr ausseht, gehe ich ganz stark davon aus, dass ihr heute schon einen Spiegel gesehen habt. Es gibt die wenigsten. Ich meine, ich habe eine super Frisur. Ich brauche in der Regel keinen Spiegel. Ne? Da gehe ich einmal so. Ich weiß, die eine Stelle, da gehen die Haare manchmal ein bisschen höher. Aber ansonsten brauche ich mich nicht groß teilen. Obwohl ich es vielleicht manchmal nötig hätte. Aber ich möchte diesen Spiegel jetzt mal, während ich predige, rumgehen lassen. Und ich möchte, dass du es schaffst, mindestens 5 bis 10 Sekunden da reinzuschauen und das auszuhalten, dass du dich jetzt in diesem Moment mit dir beschäftigst. Und dir einfach mal die Zeit nimmst, um zu sagen, was denke ich eigentlich von mir? Wie sehe ich mich eigentlich wirklich? Habe ich wirklich das Gefühl, dass ich geliebt bin? Fühle ich mich geliebt? Mal sehen. Warum mache ich das? Weil ich für mich festgestellt habe und mich teilweise erschrocken habe, was ich manchmal über mich denke. Und stelle fest, dass Menschen manchmal echte Schwierigkeiten haben, das auszuhalten, sich selber auszuhalten, mit sich selber im Reinen zu sein, mit sich selber im Klaren zu sein. Warum fällt es uns manchmal so schwer, dem liebenden Gott zu vertrauen? Nun, ich denke, es gibt da einmal die größte Sünde der Menschheit schlechthin. Das ist nicht Lügen, das ist nicht Betrügen, das ist nicht einen in die Fresse hauen, sondern ich glaube persönlich, dass die größte Sünde des Menschen darin besteht, dass er Gott nicht vertraut. dass er das tief in seinem Herzen nicht glauben kann, dass Gott wirklich gut ist und dass er uns wirklich liebt. Dass Gott aufrichtig und bedingungslos liebt. Dass wir nicht erst Dinge erfüllen müssen, bevor er Ja zu uns sagt. Ich greife mal zurück auf das erste Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Kennt ihr bestimmt schon alle. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnet die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Strategie der Schlange bestand darin, Zweifel zu setzen. Zweifel an Gottes Güte zu setzen. Zweifel an seiner Fürsorge, an seinem Wohlwollen. Und sie hat es geschafft. Sie kam nicht mit Aggressivität und Hässlichkeit, sondern sie kam mit List. Sie stellte Gott als selbstherrliches Wesen dar. Gott ist doch nur an seine eigene Ehre interessiert. Der meint es nicht wirklich gut mit euch und er ist kein Gönner. Hörst du das? Ich glaube, heute müssen einige Leute das neu hören. Gott ist ein Gönner. Er gönnt dir Lebensfreude. Er gönnt dir wunderschöne Dinge in deinem Leben. Aber genau das wird der Teufel immer wieder versuchen, Gott als missgünstig, als neidisch, knatschig darzustellen, der schlechte Laune hat, der nicht gut anzusprechen ist. Letztendlich hat der Zweifel an Gottes Aufrichtigkeit den Menschen zu Fall gebracht. Es war keine aktive, aggressive Sünde, sondern der Zweifel an seiner Güte und an seiner Liebe. Und viele Menschen misstrauen auch heute noch Gott. Selbst Christen fällt es schwer, ihm zu vertrauen. Sie wollen auf keinen Fall die Kontrolle abgeben. Gott und den Himmel, den nehmen wir gerne mit. Aber ich bestimme selber, was ich mache. Ich bestimme, ich halte das Ruder in der Hand. Ich weiß selber, was gut für mich ist. Ich weiß nicht, in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Abbruch gab es nur so ein Motto, mein Bauch gehört mir. Ne? Weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch diesen Satz? Mein Bauch gehört auch mir. Menschen geben das Ruder, selbst wenn sie Gott schon kennengelernt haben, nur phasenweise ab. Oder ja, für diese Dinge, aber nicht ganz, nur ein bisschen. Doch ich sage dir was, liebende, echt liebende Menschen vertrauen einander. Es ist ein Kennzeichen von wahrer Liebe, wenn du Vertrauen schenkst. Und deine Bereitschaft, deine Lebenskontrolle an Gott abzugeben, ist ein Gradmesser für die Liebe, die du empfindest. Das heißt, je mehr Kontrolle du abgibst, je mehr du Gott anvertraust, desto überzeugter ist dein inneres Herz von der Liebe Gottes. Und je weniger du das machst, je schwerer dir das fällt, wirklich Gott die Kontrolle zu geben, desto weniger ist von dieser Liebe Gottes in deinem Herzen verankert. Ich möchte jetzt ein Thema behandeln, das ich so in der Form noch nie behandelt habe. Vielleicht habt ihr das in der Form auch noch nicht gehört. Ich möchte etwas darüber sagen, was letztendlich mit der Männlichkeit und der Weiblichkeit zu tun hat. Und mit Männlichkeit meine ich letztendlich das, was Gott in den Mann hineingelegt hat, das Männliche. Und bei Weiblichkeit natürlich das Weibliche. Ich hoffe, dass ihr ungefähr dem dann folgen könnt. Ich möchte nochmal zurückgehen zum Schöpfungsbericht. Und zwar 1. Mose 1, Vers 27. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und als Frau schuf er sie. Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Das wissen wir alle. Wir sind sozusagen ein Spiegelbild Gottes. Aber als Mann und Frau. Das heißt, so verstehe ich das, einzeln betrachtet ist die Frau nur ein Teil dessen, was Gott wieder ausmacht. Und der Mann ebenso. Nur in Zusammenarbeit, nur in Zusammeneinheit sind wir das wahre Spiegelbild Gottes. Das bedeutet, dass Gott unberührt von der Sünde das Männliche wie das Weibliche in sich trägt, da wir ja nach seinem Bild geschaffen sind. Und jetzt hoffe ich nicht, dass ihr Angst kriegt. Ja, ich meine jetzt nicht diese sexuellen Modelle von Twitter, so, jetzt habe ich es, ne? So, wo auch teilweise biologisch das Ding nicht ganz klar aufgestellt ist. Sondern ich meine, dass das im Sinne einer Einheit, das Wesen Gottes trägt das Männliche wie das Weibliche in sich. So verstehe ich das. Ja? Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und beide Aspekte sind Züge des Wesens Gottes. Gott ist aber kein undifferenziertes Wesen, sondern eine beeindruckende Einheit des Männlichen wie des Weiblichen. Ich habe mal einen Gedanken mitgebracht, eine Medaille, die besteht aus zwei Seiten, Vorder- und Rückseite, oder meine Hand. Ja? Die hat eine Vorderseite und eine Rückseite. Und das menschliche Wesen, wie Gott es sich gedacht hat, hat letztendlich diese zwei Aspekte, das Männliche und das Weibliche. Und genau so sollte der Mensch als Mann und als Frau in einer Einheit auf dieser Erde leben, ohne Sünde und Schuld, mit Gott verbunden, in Liebe verbunden. Und jetzt ist durch die Sünde etwas zerbrochen, nämlich nicht nur die Gemeinschaft zwischen dem Menschen und Gott, sondern auch die Einheit zwischen Mann und Frau. Durch die Sünde ist da wirklich was kaputt gegangen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gott nicht als Frau auf diese Erde gekommen ist? Traut man sich vielleicht manchmal gar nicht überhaupt solche... das ist ketzerisch. Warum sollte man sowas denken? Das ist zu emanzipatorisch. Aber ich habe mir einfach mal diese Frage gestellt. Warum ist Gott nicht als Frau auf die Welt? Eine Jesusa zum Beispiel. Vielleicht hätten wir viel mehr Elend vermeiden können. Missverständnisse. Wie viele Generationen von Frauen sind diskriminiert worden, unterdrückt worden, weil einfach, entschuldigt, dass ich das so sage, bekloppte Männer meinten, sie müssten irgendwas beherrschen und dominieren. Und vielleicht findest du diesen Gedanken als empörend, aber ich finde das berechtigt zu fragen, warum ist Gott eigentlich als Mann auf diese Welt gekommen? Und ich habe für mich eine Antwort gefunden, weil zuerst die Männlichkeit sich an der Weiblichkeit versündigt hat. Jetzt sagst du, hä? Was redet der eigentlich da für ein Zeus? In Römer 5, Vers 12 sagt die Bibel, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Hä? Sag mal, Paulus, sind deine Nervenbahnen im Gehirn jetzt verdreht? Wie tickst du eigentlich? Kannst du nicht die Bibel lesen? Wer hat denn zuerst in die Frucht gebissen? Eva oder Adam? War doch Eva. Wie kannst du dann behaupten jetzt, nee, der Adam war das? Also Paulus, sorry, ich habe so das Gefühl, du bist gerade nicht so auf dem Laufenden. Du bist nicht so ganz fit theologisch. Ich fand das komisch. Warum denn der Adam? Ich muss da nochmal zurückgehen auf 1. Mose 1, Vers 26. Ich hoffe, ihr seid noch gedanklich bei mir. Ist das zu kompliziert? Nee, ne? Frauen sind ja intelligent und multitaskingfähig. Ihr habt das wahrscheinlich schon längst gecheckt, worauf ich hinaus will. 1. Mose 1, Vers 26. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. lasse das mal einfach so stehen. Und 2. Mose 2, Vers 15 und 17. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. In dem einen Vers sagt Gott, du sollst über die Tiere herrschen, über das Vieh, wilde Tiere. Anscheinend gab es damals schon wilde Tiere. Wie wild die waren, weiß ich nicht. Ob die Schlange vielleicht auch zu den wilden Tieren gehörte? Ich finde, Schlange passt eher zu wilden Tier als zu Vieh, oder? Oder zu Kriecht, inzwischen schon mal gar nicht. Okay. Und dann sagt Gott, du sollst den Garten bebauen und bewahren. Ich habe ja auch den Beruf des Gärtners gelernt. Bin so stolz darauf. Weil das ist der erste Job vor dem Sündenfall. Pastoren, Propheten, Hirten, Evangelisten, all die brillanten Dienste waren erst nötig, nachdem die Sünde auf die Welt gekommen ist. Der Gärtner war schon vorher da. Und ich habe noch keinen Pastor erlebt, der mir dieses Argument widerlegen konnte. Die nehmen das dann immer zur Kenntnis und bin ein bisschen bedröppelt, dass sie nur Pastoren sind. So, ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, was ein Auftrag bedeutet, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Aber ganz ehrlich, dieses Bearbeiten, dieses Bebauen des Gartens, das kann ich nicht richtig gut nachvollziehen. Das ist so ein, für mich teilweise ein alltäglicher Job geworden. Aber dieses Bewahren, was hat Gott denn damit gemeint? Und dieses Bewahren war ein Begriff, den man hätte auch von behüten, beschützen sprechen können. Adam sollte also den Garten schützen, doch vor wem oder vor was? Das wird uns nicht gesagt. Sollte er vielleicht den Garten Eden vor ungebetenen Eindringlingen bewahren? Sollte er vielleicht sicherstellen, dass nicht falsche Tiere, wilde Tiere eindringen und was kaputt machen? Lasst uns nochmal unter diesen Gedanken, diesen Vers 3, Kapitel 3, Vers 1, nochmal lesen. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hat. Hat Gott wirklich gesagt? Fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Merkt ihr was? Worauf ich hinaus will? Wo war Adam, als die listige Schlange in den Garten kam? Wo war Adam, als die Schlange mit Eva ein Gespräch anfing? Wo war Adam, als Zweifel über das Wesen Gottes ausgesät wurden? Ich habe nämlich noch eine wichtige Sache vergessen. Diesen Auftrag, den Adam bekommen hat von Gott, hat er bekommen, bevor Eva geschaffen wurde. Die Eva war noch gar nicht geschaffen, als Gott diesen Auftrag Adam gegeben hatte. Und wo war Adam? Und sollte nicht der Mensch über die Schöpfung herrschen? Es ist interessant, dass dieser Begriff sogar sagt, bedeutete niedertreten, stampfen, die kälter treten. Das bedeutet dieser Begriff herrschen. Ich sag euch was, sollte Adam letztendlich nicht den Garten beschützen? Ja, er sollte das. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass Adam versagte, bevor Eva in die Frucht biss. Er hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Er hat seine Berufung nicht erfüllt. Er hat letztendlich Eva nicht beschützt. Er hat nicht dafür gesorgt, dass die Schlange draußen geblieben ist. Er versagte, indem er den Zweifel Gottes nicht unterband. Er versagte, indem er zuließ, dass Eva von ihrer Frucht aß. Und er versagte, indem er dann selber noch diese Frucht nahm. Und der Oberknaller, das Oberdesaster kommt dann in 1. Mose 3, Vers 12. Als Gott ihn darauf anspricht, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die hat mich verführt. Ja, das ist natürlich typisch Mann, ne? Erst haut er alles in die Brüche, macht baut richtig Mist und dann sagt er, ja, die Frau ist schuld. Kennt ihr das? Was für ein Desaster. Und das beschreibe ich damit, wenn ich sage, das ist die Schuld der Männlichkeit an der Weiblichkeit. Das ist die Schuld, die der Mann auf sich genommen hat. Und jetzt, finde ich, wird dieser Vers, Römer 5, deutlicher, dass mit einem Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist. Adam hat versagt. Adam hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Und dadurch zerbrach die Einheit zwischen Mann und Frau. Und das ist für mich die plausibelste Erklärung, warum Paulus das schreibt. Die Männlichkeit hat sich regelrecht an der Weiblichkeit versündigt. Die menschliche Einheit war zerbrochen. Sünde zerstörte auf Empfindlichste diese Einheit. Und während die Weiblichkeit sich nach Nähe sehnt und nach Einheit verlangt, will die Männlichkeit das Weibliche beherrschen. 1. Mose 3, Vers 16. Wo Gott dann sagt, als Konsequenz der Sünde zur Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Und dann sagt es, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, andere Worte sagen, verlangen, doch er wird über dich herrschen. Und ich finde, unsere Menschheitsgeschichte spiegelt das so oft wider. So viele Geschichten sind geschrieben worden und verschwiegen worden darüber, wie letztendlich dieses weibliche, von Gott ja gewollte Wesen Sehnsucht hat nach Nähe, nach Einheit, nach Gemeinschaft. Und der Mann nur wie ein Tyrann herrscht und drüber herzieht. Vielleicht kommen die Männer gerade heute in dieser Predigt nicht so gut weg. Ich kann euch beruhigen, es sind ja auch nicht viele hier. Natürlich hat die Frau auch ihre Schuld auf sich geladen. Natürlich hat auch die Frau gesündigt und musste Konsequenzen ertragen. Aber das ist heute nicht mein Thema. Ich finde auch, es passt so sehr zu dem männlichen Wesen, wenn es versagt. Dieses sich zurückziehen, sich aus häuslicher Verantwortung, da meine ich nicht unbedingt immer nur putzen, sondern letztendlich Verantwortung für die Familie zu übernehmen, Verantwortung für die Frau zu nehmen, einen Schutzraum zu schaffen. Wo bewahren Männer ihr familiäres Umfeld? Wo sind sie bekannt dafür, dass sie statt irgendwelchen Hobbys nachzugehen, irgendwelchen mechanischen Sachen rumzuschrauben oder Sport zu gehen, wo stehen sie dafür, dass sie kämpfen für Familie und Kind? Ich finde, man sieht es nicht so oft. Männer sind ja die absoluten Quatschtanten. Nee, eigentlich nicht, oder? Also ich kann viel reden, aber wenn es manchmal Konflikte gibt und Stress bei uns zu Hause, das passiert ja auch, das letzte war vor 35 Jahren vielleicht, aber aber ich habe eine ganz starke Neigung dazu, zu schweigen. Ich musste letztendlich erstmal lernen, Konflikte mit meiner Frau auszutragen. Ich habe immer so gesagt, 2-3 Tage still sein, dann hat es verdaut und dann geht's weiter. Aber meine Frau ist schlau und clever und weise und die wusste, dass das nicht gut ist, wenn man die Dinge nicht aufräumt. Denn irgendwann stolperst du über die alten Sachen und es zerbricht eine ganze Partnerschaft. Und ich musste lernen, zu streiten, Konflikte auszutragen. Aber das Männliche zieht sich gerne zurück. Männer schweigen, wo sie herrschen sollten und herrschen, wo sie Geborgenheit geben sollten. Väter versagen in Verantwortungslosigkeit und ziehen sich schweigend aus der Affäre. Wie oft sündigt die Männlichkeit an der Weiblichkeit? Manchmal ist es nur bloße Feigheit, ein anderes Mal blanker Hass, rohe Gewalt und gröbste Brutalität. Die Weiblichkeit ist nicht frei von Schuld, aber negative Erfahrungen mit Männern und Vätern führen oft genug dazu, dem Männlichen gegenüber skeptisch zu werden und der Männlichkeit grundsätzlich zu misstrauen. Unangenehme, negative bis hin zu schockierenden Erfahrungen mit Männern und Vätern können unser Vertrauensverhältnis, und da komme ich jetzt auf den eigentlichen Punkt, zu unserem himmlischen Vater stören und empfindlich zerreißen. Wenn unser Leben geprägt ist von Negativgedanken, Negativerfahrungen und du dann hörst, es gibt einen liebenden Vater, es gibt den Mann Jesus, dann kann das in deinem Herzen eventuell was ganz anderes auslösen als das, was Gott eigentlich geplant hat. Und genau deswegen musste Gott als Mann auf diese Welt kommen. Musste als Jesus Christus das Versagen des einen Adams überwinden und den Schaden wiederherstellen. Darum kam Gott als Mann auf diese Welt. Darum wollte Jesus den Vater offenbaren, um sein wahres Wesen zu zeigen, um eindeutig klarzustellen, das, was viele Menschen in negativer Weise von Männlichkeit erleben, ist nicht das, was Gott geplant hat, ist nicht das, was Gottes Wesen widerspiegelt. Und deswegen bin ich heute hier, um ein Zeichen zu setzen, um ein Symbol zu setzen. Die göttliche, himmlische Männlichkeit ist anders als die irdische. Und selbst wenn du den besten Vater hattest, der hat Grenzen, der hat manchmal Dinge getan an uns, die wir nicht verstanden haben, wo wir Grobheit, Ignoranz, Schweigen erlebt haben, dort, wo wir Hilfe und Sehnsucht hatten. Aber Gottes Vaterschaft ist geistlicher Natur. Und die Kernkompetenz der Männlichkeit ist das, was Gott dem Mann aufgetragen hat. Schutzraum zu sein, Sicherheit zu schaffen, Stärke zu geben. Das, was Adam im Garten Eden machen sollte, das sollte durch die Männlichkeit durchkommen. Und wir sehen am Leben Jesu, wie Jesus Stück für Stück auch durch sein irdisches Leben Dinge wiederherstellt, Dinge korrigiert. Gott übernimmt Verantwortung. Jesus liegt im Sterben am Kreuz. Ich hoffe, ihr kennt die Situation, ansonsten müsstet ihr das nochmal zu Hause nachlesen. Jesus hängt am Kreuz und das war keine Kleinigkeit, das wissen wir alle. Die grausamste Todesart war die Kreuzigung, weil du hingst mit gestreckten Armen und die körperliche Last drückte so auf den Atmungsapparat, dass du eigentlich kurz vor dem Ersticken warst. Und nur mit einem Schub nach oben, am Kreuz war meist so ein kleiner Höcker unter den Füßen, konntest du wieder Luft schnappen. Das heißt, du hast konstant über Stunden, über Tage um einen Erstickungstod gekämpft. Und wir wissen, dass Jesus noch viel mehr vorher gelitten hat. Und er hängt dort am Kreuz und er hat nichts Besseres zu tun, als zu seinem Jünger Johannes zu sagen, kümmere dich um meine Mutter. Kümmere dich um meine Mutter. Versorg sie. Wie kann ein Mann sowas tun? Am Kreuz hängen und hat nichts Besseres zu tun, als sich um seine Mutter zu kümmern. Dass sie einfach nur gut versorgt ist. Dass sie sozial abgesichert ist. Was für eine Größe von Männlichkeit. Jesus herrscht in Sanftmut, heilt und schützt, wo es nötig ist. Die blutflüssige Frau. Die hätte niemals auftauchen dürfen da in der Masse. Die hätte niemals da erscheinen dürfen. Sie war unrein. Und sie berührt Jesus am Saum seines Gewandes. Und normalerweise, ich sag mal, jeder normale Mann hätte gesagt, stickst du nicht ganz? Was machst du da? Hättest doch von Weitem rufen können. Du hast doch schon mitgekriegt, dass ich allein durch mein Wort Leute heilen kann. Jetzt hast du mich unrein gemacht. Nein, er spürte, dass Kraft von ihm ausgegangen, Herrschaft ist ausgegangen von ihm, um diese Frau zu heilen. Das ist wahre Herrschaft, die Heilung bringt, die Kraft hineinbringt in Zerbrochenheit. Und ich finde das so genial, dass das Anspiel letztendlich eine Bibelstelle wiedergibt, auf moderne Art und Weise, nämlich die Frau am Jakobsbrunnen. Was macht Jesus da? Was macht er? Er redet mit einer Samariterin. Alle Männer schweigen. Alle Juden, die da vorbeigekommen sind, wenn sie überhaupt da vorbeigekommen sind, die haben geschwiegen. Die hätten niemals mit einer Samariterin gesprochen. Und was macht Jesus? Er redet. Er spricht. Er sagt, ich bin das lebendige Wort. Er kommuniziert und schafft Nähe. Er kämpft für das Gute und schützt die Anbefohlenen. als die Ehebrecherin kommt, vom Gesetz nach hätte sie gesteinigt werden müssen. Und was macht Jesus? Er hält seine schützende Hand, er bewahrt, er sorgt dafür, dass hier kein Mensch zu Schaden kommt. Und er sucht Versöhnung. Und was mich echt jetzt vor gestern und heute noch, als ich dann noch weiter in diesen Texten reingegangen bin, echt vom Hocker gehauen hat, ist das, was Jesus als erstes nach der Auferstehung macht. Was macht er? Er geht nicht auf eine Kanzel, er geht nicht in ein Stadion, er sagt nicht über den Social Media, ich bin jetzt hier, ich bin der Auferstandene, die Autorität des Himmels ist hier, ich habe die Sünde überwunden. Was macht er? Das Erste, was er macht, er geht zur Frau. Er geht zu einer Frau und verkündet, dass er auferstanden ist. Ich finde das so überwältigend, Leute. Es ist so überwältigend. Und was Jesus tut, er stellt Versöhnung wieder her zwischen Mann und Frau. In einer Reinheit, ohne negative und schlimme, schmutzige Gedanken. In einer Reinheit. Und versöhnt die Männlichkeit mit der Weiblichkeit. Und was dachte Maria, was Jesus wäre? Gärtner. Ich habe das immer als Grund genommen, dass Gärtner so brillant sind. Die haben so eine tolle Ausstrahlung, dass sie mit dem auferstandenen Jesus verwechselt werden. Aber was ich hier entdeckt habe, guckt mal den Ort an, wo Jesus diese Wiederherstellung macht. Es ist wieder ein Garten. Er kommt zurück zum Ursprung und versöhnt die Männlichkeit mit der Weiblichkeit. Ich bin von den Hocker gefallen. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Gott hat durch das Kommen des Mannes Jesus Christus also nicht nur die Sünde der ganzen Menschheit zerbrochen, sondern durch sein Sterben auf Golgatha hat auch die Schuld der Männlichkeit an der Weiblichkeit wiederhergestellt und Versöhnung geschaffen. Und das ist letztendlich der Grund, warum ich heute hier stehe. Eine Frau hätte dir diese Botschaft in der Art und Weise nicht sagen können, weil du von ihr das so erwartet hättest. Heute muss ein Mann vor dir stehen, als Zeichen, als Symbol für Versöhnung zwischen Mann und Frau. Ich bin ein ganz normaler Mann, könnte meine Frau fragen. Die kann das bestätigen in ganz vielen praktischen Details. Aber heute stehe ich prophetisch hier, als Zeichen für Versöhnung. Als Zeichen für Heilung und Wiederherstellung zwischen Mann und Frau. Es ist so eine Reinheit in der göttlichen Männlichkeit, so eine Zärtlichkeit, so eine Liebe, die kein Mann auf dieser Welt transportieren kann. Deswegen ist meine Tochter hier. Ich wollte es euch einfach nur nochmal zeigen. Das ist das, was Gott mit dir heute tun will. Er will dich in den Arm nehmen, er will dich lieb haben und will die Menschheit revolutionieren durch veränderte Herzen. Wir sehnen uns letztendlich nach Annahme, Liebe und Vergebung. Das Größte, was ein Mensch hören kann, du bist geliebt, ich bin geliebt. Und das revolutioniert unser Herzen, weil wir sowas oft nicht erlebt haben. Du musst Kindern nur Wärme und Geborgenheit nehmen und du beschwörst eine Katastrophe hervor. Ich glaube, dass heute eine Frau unter uns ist, vielleicht sind es auch mehrere, du hast einen regelrechten Männerhass. Du hast so viel Negatives erlebt, dass du in dir einen riesen Zorn auf Männer hast, auf die ganze verdorbene Männlichkeit. Und Jesus sagt dir, du hast recht. Das ist begründet, das ist okay, du darfst zornig sein, dir ist Schlimmes widerfahren, aber heute bin ich hier, um dich wiederherzustellen. Es gibt andere, die haben vielleicht nicht ganz so dramatische Sachen erlebt, aber vieles ist verschütt gegangen. Und die Männlichkeit möchte dir neu eine Kraft geben, neu mit Liebe erfüllen. Ich glaube, heute sind drei verschiedene Typen von Frauen unter uns. Die einen, die diese Erfahrung mit der Liebe Gottes, mit dem Vaterherz Gottes in der Form noch nie gemacht haben. Aber heute werdet ihr das erleben. Heute erlebt ihr es schon. Die anderen brauchen eine Wiederherstellung. eine Wiederherstellung dieser liebenden, intensiven, intimen Beziehung, frei von Schmutz, frei von negativen Gedanken, frei von Unterdrückung, Unterjochung. Und die dritte Kategorie sind die, die das schon alles so erfahren haben, die gerade ganz frisch in diesen Dingen stehen. Aber Gott ruft dich auf, heute diese Liebe weiterströmen zu lassen. Nicht einen Deckel drauf zu machen, sondern lass das fließen. Lass diese Herrlichkeit der Liebe Gottes fließen, damit sein Wille geschieht und die Liebe Gottes die Welt überströmt. Ich möchte das Lobpreisteam einladen. Liebe, die zählt. Ein besseres Lied kann man heute gar nicht singen. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich weiß, dass man auf verschiedene Art und Weise auf sowas reagieren kann. Ich möchte trotzdem einen Aufruf machen heute. Mein Glaube ist nicht so groß. Ich liebe es zu sehen, wenn Gott Menschen berührt. Und ich weiß, dass Gott euch berührt. Und ich weiß, dass Gott einen Veränderungsprozess begonnen hat, eine neue Erkenntnis gegeben hat. Und ich möchte dafür beten. Könnt ruhig schon mal anfangen. Himmlischer Vater, dein göttliches Wesen ist so beeindruckend, so überwältigend, dass ich manchmal nicht reden kann, weil ich weiß, du bist so genial, so beeindruckend. Deine Liebe und deine Männlichkeit sind atemberaubend. Und ich bete, Geist Gottes, dass du mit Kraft kommst und Dinge wiederherstellst. Dass du uns Männern vergibst, dort, wo wir Schaden angerichtet haben, wo wir nicht im Geiste waren, wo wir nicht voller Liebe und Güte Frauen gedient haben. Und ich bete, dass du hineinkommst in diese Wunden, in diese Verletztheit, in diese Zerbrochenheit und wiederherstellst. Du bist am Kreuz gestorben. Du bist am Kreuz gestorben und hast dich in diesem Moment immer noch um uns gekümmert. Du bist wahre Liebe. Ich möchte dich jetzt einladen, einfach nach vorne zu kommen. Ich werde für dich beten. Wenn du einfach mehr möchtest von dieser Liebe, von dieser Nähe, dann komm nach vorne.